Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich war 15 Jahre alt. Jeden Sommer war ich scharf drauf, zu einer Kinder- und Jugendsingwoche nach Gnadau bei Magdeburg zu fahren. Da musste man sich früh anmelden, das war noch zu DDR-Zeiten, um einen Platz zu bekommen, sonst landete man auf der Warteliste und hatte nicht viel Hoffnung. Zum Ende jeder Singwoche gab es dann ein Konzert, ein sehr schönes Konzert. Das musste auch gelingen. Wir haben schließlich auch viel geprobt. Damit aber so das Ganze einer Veranstaltung gelingt, braucht es natürlich Spielregeln, besonders bei Jugendlichen, was die Abendstunden und die Nachtstunden betrifft. Und wie das so bei Jugendlichen schon immer war, die freuen sich natürlich über Regeln, die man auch übertreten kann. Und so passierte es in dem Jahr, als ich 15 war, dass tatsächlich zwei Jungen zur falschen Zeit am falschen Ort gefunden wurden. Draußen war es schon dunkel. Und am nächsten Tag sehr unaufgeregt verkündet wurde, das wäre ja bewusst gewesen, dass das ein Verstoß der Regeln ist und deshalb müssten sie jetzt leider abreisen. Für uns Jugendliche brach eine Welt zusammen. Wie kann man sowas nur so herzlos entscheiden? Und das sind doch eigentlich ganz nette Jungs und haben noch nichts Schlimmes gemacht, ging doch um schöne Gemeinschaft miteinander. Wir machen es auch nie wieder. Hatten eigentlich bis zum Schluss die Hoffnung, dass die Verantwortlichen ihre Entscheidung zurücknehmen werden und sagen, okay, wir sehen es ein und die Stimmung wäre wieder hergestellt und alles wäre gut. Aber es geschah ganz anders. Wir gingen alle, so 70, 80 Menschen, zu diesem Dorfbahnhof in Gnadau, der wahrscheinlich noch nie so viele Menschen gesehen hatte, auf einmal und sagten diesen beiden Jungs Tschüss. Mitsamt den Leitern, die waren auch ganz freundlich mitgekommen und sagten auch Tschüss. Für die Leiter, aus deren Perspektive, sah das natürlich ganz anders aus. Die hatten die Gesamtverantwortung für diese Veranstaltung und nicht nur für diese, sondern für die kommenden Jahre. Diesen guten Ruf, den diese Freizeiten genossen. Natürlich nur, weil es auch diese Spielregeln gab zum Schutze dieser Kinder- und Jugendsingwochen. Ihre eigene Glaubwürdigkeit stand auf dem Spiel. Sie mussten diese Konsequenz ausführen. Das jedenfalls leuchtete mir irgendwann ein, als ich keine Jugendliche mehr war. Und dann habe ich diese Entscheidung auch sehr bewundert. An dieses Ereignis musste ich denken, als ich über den heutigen Predigttext nachgedacht habe. Hier sind es nicht Jugendliche und Freizeitleiter, deren Anliegen miteinander ringen, sondern hier sind es Menschen wie du und ich und Jesus, der Sohn Gottes. Ich lese uns den Text noch einmal aus einer anderen Übersetzung vor. Am Abend, als die Sonne untergegangen war, brachte man alle Kranken und Besessenen zu Jesus. Die ganze Stadt war vor der Haustür versammelt. Und er heilte viele, die an allen möglichen Krankheiten litten, und trieb viele Dämonen aus. Und er verbot den Dämonen zu reden, denn sie wussten, wer er war. In aller Frühe, als es noch dunkel war, stand er auf und ging an einen einsamen Ort, um zu beten. Simon und seine Begleiter eilten ihm nach, und als sie ihn fanden, sagten sie zu ihm, »Alle suchen dich!« Er antwortete, »Lasst uns anderswohin gehen, in die benachbarten Dörfer, damit ich auch dort predige, denn dazu bin ich gekommen.« Und er zog durch ganz Galiläa, predigte in den Synagogen und trieb die Dämonen aus. Ich habe den Text in drei Teile eingeteilt. Erstens, kennst du einen guten Arzt? Zweitens, er weckt mich alle Morgen? Drittens, der Segen muss fließen. Kennst du einen guten Arzt? Der Text steht am Anfang des Markus-Evangeliums. Jesus fing gerade an, in Galiläa Leute anzusprechen, ihnen als Prediger von Gott zu erzählen. Und die Leute staunen über seine vollmächtigen Worte. Sie sehen ihn unglaubliche Dinge tun. Blinde öffnen ihre Augen, Lahme lassen ihre Stützen fallen, seelisch durcheinandergeratene sprechen wieder klare Worte. Dieser Jesus wirkt, als ob eine Gotteskraft aus ihm herausströmt. Göttliche Heilkraft von einem Menschen, das spricht sich herum. Menschen suchen ihn auf, immer mehr und mehr. Und bald ist Jesus im Stress, ein vielbeschäftigter Mann. Kaum ist mit Sonnenuntergang die geheiligte Sabbatruhe vorbei, strömen die Menschen zu ihm. Sie bringen unheilbar Kranke und verrückt gewordene zu ihm, Menschen, deren Leben aus dem Gleichgewicht verrückt ist. Sie empfinden sich körperlich oder seelisch überlastet. Die ganze Stadt mit ihrem gesammelten Unheil versammelt sich vor der Tür. Welche Erwartungen strömen da auf ihn ein? Wie viele Hoffnungen klammern sich an seine Person? Und die Bereitschaft der Menschen, alles für das Wunder einer Heilung zu geben. Dazwischen die Dämonen, die sich nicht kampflos geschlagen geben. Quälgeister, die den Verstand fesseln, die die Gefühle herabziehen, die die Lebensfreude nehmen. Doch ihnen schneidet Jesus das Wort ab. Jesus diskutiert nicht mit Geistern über deren Verrücktheiten. Ihn interessieren die Menschen. Jesus hört den Leidenden zu. Er lässt sie ausreden. Er geht auf sie ein. So wie ich es mir selbst wünschen würde, wenn es mir einmal nicht gut geht. Von einem richtig guten Arzt. Und dann, wenn der Kranke sich besser fühlt, widmet er sich mit derselben liebenvollen Aufmerksamkeit dem Nächsten. So geht es weiter und weiter bis spät in die Nacht. Alle Kranken sind gebracht worden oder gekommen, und er half vielen und trieb viele böse Geister aus. Mit welchen Anliegen drängen wir zu Jesus? Manche hoffen ebenso auf Heilung. Manche suchen neue Lebensfreude. Andere bitten vielleicht um eine gesicherte Existenzgrundlage, um Lösungen für Konflikte im Beruf oder in der Familie. Unsere eigenen Anliegen werden groß und unsere Hoffnung ebenfalls, wenn wir es denn ernst meinen. Im Psalm, den wir heute gemeinsam gebetet haben, gab es auch ganz deutliche Anliegen und Klagen. Warum hast du mich verlassen? Ich rufe, doch du antwortest nicht. Sei nicht ferne, hilf mir. Aber mittendrin war da dieser andere Satz. Wie ein Fels in der Brandung stand da, du aber bist heilig. Könnte man nüchtern fragen, ja schön, gut, aber was hilft das jetzt? Du aber bist heilig. Das ist eine heilsame Erinnerung, dass Gott mehr ist als ein guter, als ein sehr guter Arzt, als ein empathischer Psychotherapeut, als ein Konfliktberater oder Krisenmanager. Du aber bist heilig. Hinterfragt in seiner geheimnisvollen und ehrfürchtigen Art unser Gottesbild, was hinter unseren Anliegen steckt. Wenn Jesus predigt, will er viel mehr als nur das Gegenstück zu all unseren Defiziten und Mangelerfahrungen sein und anbieten. Wir sind eingeladen, zu ihm zu kommen mit allem, was uns belastet und Mühe macht, was uns ängstigt und sorgt. Die Frage ist nur, missverstehen wir Gott, wenn es dabei bleibt? Funktionalisieren wir Jesus zu einer Figur, nach der wir uns in diesem Moment gerade sehnen? Vielleicht mal eine Art Zauberer, ein ersehnter Gesprächspartner, ein Ideengeber, wenn unsere Kreativität nachlässt, oder auch mal ein belehrender Moralapostel, das natürlich für die anderen, die uns gerade das Leben schwer machen. Er weckt mich alle Morgen. In Jesus selbst scheint Unbehagen aufzusteigen. Wir würden vielleicht fragen, was mache ich hier eigentlich? Diese Frage setzt Distanz voraus zu dem, was ich da gerade tue. Was ich da gerade tue, vielleicht bis zur Erschöpfung, bis zur Leere, bis zum Burnout. Diese Distanz ist die Voraussetzung, für Veränderungen. Jesus verschafft sich Distanz. Vor Sonnenaufgang, sehr früh, geht er an einen einsamen Ort, um allein zu sein, um allein vor Gott zu sein. Was mache ich hier eigentlich? Und wir können annehmen, dass Jesus zum Beispiel Worte des Propheten Jesajas gebetet hat. Die hatte er im Ohr, im Herzen. Vielleicht: Gott, der Herr, hat mir eine Zunge gegeben, wie sie Jünger haben, dass ich weiß, mit den Müden zur rechten Zeit zu reden. Alle Morgen weckt er mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet, und ich bin nicht ungehorsam und weiche nicht zurück. Vielleicht diese Verse. Neuorientierung. Ausrichten auf Gott allein. Das Ohr für Gottes Stimme geöffnet bekommen. Das Herz für Gottes Liebe weiten lassen. Was mache ich hier eigentlich? Warum lebe ich jetzt so und nicht anders? Warum rede ich mit anderen so und nicht ganz anders? Ist Gott für mich noch heilig? Oder inzwischen nur noch nettes Beiwerk zum Alltag, den ich eigentlich ganz gut alleine bestreite? Wie war das damals, als ich Gott und Glauben neu kennenlernte? Was ist aus meiner Begeisterung geworden? Aus meinen Vorhaben? Aus meinen Plänen und Träumen? Wie kritisch habe ich vielleicht mal auf Leute geguckt, die so lebten, wie ich jetzt lebe? Was mache ich hier eigentlich? Wie lebe ich? Wer öffnet mir das Ohr? Wem bin ich inzwischen gehorsam? Diese Fragen, so aus der Distanz, erfordern viel Mut. Einer war so mutig, er heißt Henry Nouwen, ein gebürtiger Holländer, ist dann aber Theologe und Psychologe in Amerika geworden, Lehrtätigkeiten, Bücher geschrieben, Vortragsreisen gemacht, manche kennen ihn bestimmt. Er hat diesen Prozess auch durchlaufen und hat das für sich in einem Buch aufgeschrieben, sich selbst gut dabei beobachtet, und daraus möchten wir jetzt mal ein paar Sätze hören.
Mein Wunsch, 7 Monate in einem Trappistenkloster zu leben, und zwar nicht als Gast, sondern wie ein Mönch, ist nicht über Nacht gekommen. Er hat sich nach vielen Jahren ruhelosen Suchens ergeben. Während ich Unterricht gab, Vorlesungen hielt und darüber schrieb, wie wichtig Einsamkeit, innere Freiheit und der Friede im Herzen seien, stolperte ich fortwährend über meine eigenen Zwänge und Illusionen. Was trieb mich von einem Buch zum anderen, von einem Ort zum anderen, von einem Vorhaben zum anderen? Welche Kraft verkehrte meine Berufung, Zeuge der Liebe Gottes zu sein, in einen ermüdenden Job? Diese Fragen schlichen sich immer und immer wieder in meine wenigen unausgefüllten Augenblicke ein und forderten mich heraus, meinem ruhelosen Ich ins Gesicht zu blicken. Vielleicht redete ich mehr über Gott, als dass ich mit ihm sprach. Vielleicht hielt mich mein Geschreibe über das Gebet ab von einem Leben, das wirklich vom Gebet erfüllt war. Vielleicht kümmerte ich mich mehr um das Lob von Männern und Frauen als um die Liebe Gottes. Vielleicht war ich dabei, langsam ein Gefangener dessen zu werden, was die Leute von mir erwarteten, statt ein Mensch, der durch die Verheißung Gottes die Freiheit erlangt hat. Vielleicht. Mir standen alle diese Fragen nicht so klar im Bewusstsein. Aber ich erkannte jedenfalls, dass ich nur dann zu größerer Klarheit kommen konnte, wenn ich einmal auf Abstand gehen und den unbarmherzigen Fragen erlauben würde, an mich heranzukommen, selbst auf die Gefahr hin, dass sie mich verletzen könnten.
Er schreibt also das ganze Buch über diese 7 Monate, und das ist auch immer nicht immer eine einfache Zeit. Wer das noch nicht kennt und da gerne mal sich vielleicht inspirieren lassen möchte, kann das mal so ein bisschen durchlesen. Ich hörte auf die Stille. Bei Iris auszuleiten. Jesus sucht früh am Morgen Gottes Gegenwart, Gemeinschaft mit seinem Vater. Der Evangelist Markus stellt uns Jesus als Vorbild, als herzliche Empfehlung dar. Jesus, der seinen Tag in der Abgeschiedenheit mit seinem Gott beginnt, bevor er sich neu ausgerichtet zu den Menschen begibt. Es ist doch ein Unterschied, ob ich mich immer dann an Gott wende, wenn ich nicht mehr weiter weiß, oder ob ich vor jeder eigenen Aktivität, vor dem eigenen Gelingen oder Scheitern, Gott einlade, diesen Tag mit mir zu gehen, mein Denken, mein Reden, mein Tun zu segnen. Das Wort der ewigen Treue, die Gott uns Menschen schwört, erfahre ich aufs Neue, so wie ein Jünger hört, werden wir dann singen. Ich werde jetzt noch öfter dieses Lied zitieren, weil das oft so gut passt und so eng an unserem Text dran ist. Damals in Kapernaum, wir heute, alle wollen Heilung, Wiederherstellung, Verbesserung und bringen konkrete Anliegen vor. Jesus ist kein guter Arzt, wie es sie auch immer mal wieder sonst gibt. Jesus ist kein Krisenmanager, er ist kein Symptombekämpfer. Jesus bringt das Heil, ein umfassendes Heil, indem er einlädt zu einem Leben in der Gegenwart Gottes, in Gottes Liebe und Gnade. Er ist mir täglich nahe, er spricht mich selbst gerecht. Wer es schon mal ausprobiert hat oder gar ständig praktiziert, weiß, die Begegnung mit Gott am frühen Morgen ist immer auch umkämpft. Aber gerade dieser Zeitpunkt zu Beginn eines neuen Tages macht so deutlich, dass ich mich von Anfang an Gott anvertrauen möchte. Der Tag liegt noch wie neugeboren vor mir, enthält noch alle Möglichkeiten, viele Chancen. Noch unbelastet von unmittelbaren Ereignissen kann ich wählen, wie ich auf Menschen und Aufgaben zugehen, mit welcher Haltung ich durch den Tag gehen werde. Für so ein Morgengebet gibt es ganz viele verschiedene Formen. Ein Psalm, ein liturgisches Morgengebet, ein Spaziergang, die Herrnhuter Losungen, stille Zeit, je nach Vermögen, Möglichkeiten vom äußeren Rahmen her. Aber den Tag so zu beginnen, hat etwas Heilsames. Gott löst mich aus den Banden. Das Geheimnis liegt hier wohl in der Regelmäßigkeit. Regelmäßig gutes Essen für die Seele. Das macht sie stark und leuchtend. So eine Angewohnheit hat Einfluss auf den ganzen Menschen, auf seine Sicht auf das Leben. Das heilvolle Potenzial eines frühen Morgengebets. Zum dritten Teil, der Segen muss fließen. Dazu lese ich die Verse nochmal vor. Simon und seine Begleiter eilten ihm nach. Und als sie ihn fanden, sagten sie zu ihm, alle suchen dich. Er antwortete, lasst uns anderswohin gehen, in die benachbarten Dörfer, damit ich auch dort predige, denn dazu bin ich gekommen. Und er zog durch ganz Galiläa, predigte in den Synagogen und trieb die Dämonen aus. Jesu engste Freunde, seine Jünger, eilten ihm hinterher, getrieben von den Nöten und Anliegen der Menschen von Kapernaum. Alle suchen dich. Und Jesus? Lasst uns weggehen. Es erinnert mich an die Salbung von Bethanien, wo Jesus die verschwenderische Hingabe der Maria verteidigt. Arme habt ihr alle Zeit bei euch. Überall ist Not und Krankheit und Armut. Aber wichtig ist doch, worin seid ihr verwurzelt? Wollt ihr euch definieren über eure hilfreichen Taten und euer Engagement? Findet ihr euer Lebensglück in der Erschöpfung? Oder lebt ihr, weil Gott euch das Leben geschenkt hat, weil er euch zuerst geliebt hat? Im Lied heißt es, hab nur in ihm Genüge, in seinem Wort mein Glück. Lasst uns anderswohin gehen, dass ich auch dort predige, denn dazu bin ich gekommen. Jesus bricht seine Praxis, seine Sprechstunde in Kapernaum ab, wohl wissend, dass neben den vielen gesund gewordenen auch Kranke zurückbleiben, die nun enttäuscht sind und keine Hoffnung mehr haben. Und das ist hart. Gottes Willen zu folgen bedeutet offensichtlich, nicht allen Anliegen nachkommen zu können. Nicht alle werden geheilt. Aber Jesus bringt für alle das Heil, die Liebe Gottes, die Annahme Gottes. Für jede und jeden persönlich, doch manchmal ganz anders als gedacht und erhofft. Jesus bricht auf. Seine Freunde gehen mit. Sie müssen beweglich bleiben. Sie lernen auch an neuen Orten und in neuen Situationen nach dem Willen Gottes zu fragen. Wie beweglich sind wir? Jesus sagt, lasst uns weitergehen, damit ich verkündige, dazu bin ich gekommen. Und er zog umher und predigte und trieb Geister aus. Der Segen muss fließen, hat uns als Gemeinde der ehemalige Superintendent gesagt. Wir oder manche von uns haben auch schon einiges probiert, um Außenstehenden für den Glauben zu gewinnen. Himmelfahrtsgottesdienste auf dem Markt, das Food Ministry, wo wir bewusst mit einer sozialdiakonischen Arbeit auf Außenstehende, auf Nichtmitglieder der Gemeinde zugehen wollten, Straßenevangelisation. Und so unterschiedlich die Erfahrungen damit auch sein mögen, leicht ist es nicht, Menschen von draußen zu erreichen. Das habe ich von einigen gehört. Lasst uns weitergehen. Nun gibt es Pläne, die Gemeinden in der Stadthalle stärker zusammenzufassen, hauptsächlich motiviert durch die verordnete Stellenreduzierung der Hauptamtlichen in der Kirche. Wir als Bartholomäusgemeinde werden also noch mehr zu tun bekommen mit der Petrusgemeinde in Kröllwitz und vermutlich auch mit der Laurentiusgemeinde. Und nun frage ich, sind das nicht auch Angebote, Segensströme hin und her fließen zu lassen, zur Stärkung der Gemeinden und zur Ehre Gottes? Entstehen hier nicht auch gute Möglichkeiten, mit unseren segensreichen Erfahrungen in unserer Gemeinde noch mehr Menschen anzusprechen, auf Suchende und Erwartungsvolle zuzugehen, um Kirche in Halle mehr zum Leuchten zu bringen und das dann auch für Außenstehende? Lasst uns weitergehen. Bisher haben wir als Gemeinde besonders die Familien und ältere Menschen im Blick. Wann brechen wir innerlich auf, auch zu den vielen Menschen, die immer mehr werden, die alleine leben, aber die auch angesprochen werden möchten, ja, die auch in der Kirche beheimatet sein wollen? Wie erfahren Sie persönlich die Annahme und Zuwendung Gottes, auch wenn Sie in das klassische Familienschema so nicht mehr hereinpassen und vielleicht unter Umständen schon schmerzhafte Enttäuschungen hinter sich haben und nun besonders auf andere Gemeinschaftsbezüge in einer Gemeinde angewiesen sind? Gibt es dann bei uns Platz für Sie, Angebote zur Begleitung? Hier können wir noch viele gute Ideen entwickeln. Christen sind beweglich. Das ist ein Kompliment und ein Anspruch. Was machen wir draus? Im Lied heißt es, wie wohl hat's hier der Sklave, der Herr hält sich bereit, dass er ihn aus dem Schlafe zu seinem Dienst geleitet. Auf der Kinder- und Jugendsingwoche hatten wir Jugendlichen unseren Spaß, unser vorläufiges Beisammensein vor Augen. Die Verantwortlichen hatten das Ganze im Blick. Ein Theologe formulierte zu unserem Predigttext, Jesus bringt das Heil, die Menschen wollen die Heilung. Im Vertrauen auf Gottes heilsames Nahesein, lasst uns miteinander auf dem Weg bleiben. Er weckt uns alle Morgen, er weckt uns selbst das Ohr. Gott hält sich nicht verborgen, führt uns den Tag empor. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.